Sei kein Egoist, sondern wandle in der Liebe. Jona Kapitel 4. Wir haben über Jona ja schon manches Erstaunliche gehört in diesen Tagen, wie er ein von Gott berufener Prophet des Herrn war, durchaus, aber immer wieder gehadert hat, widerstanden hat, aus welchen Gründen auch immer. Er sollte zu den Assyrern gehen, ihnen den Untergang verkündigen, wenn sie nicht umkehren. Und die Assyrer waren ja die Feinde des Volkes Israel. Und das Nordreich, Samaria, wurde ja auch nur 38 Jahre später, ungefähr als Jona in Assyrien aufgetreten ist, zerstört. Man nimmt an, dass er ca. 760 diese Berufung des Herrn Krieg bekam, hinzugehen nach Ninive und den Untergang zu verkündigen. Und 722 vor Christus kamen die Assyrer über das Nordreich und haben es zerstört, haben die Nordisraeliten in die Verbannung geführt. Aber auch Assyrien würde untergehen, und zwar 612 vor Christus, wir haben schon gehört diese Tage, da kamen die Babylonier wiederum über das assyrische Großreich und haben es erobert. Eine spannende Zeit, wie auch heute entstehen Weltreiche, vergehen Weltreiche, das Ost-West, Gleichgewicht ist zurzeit noch da, aber man weiß nicht, wie lange. Es wird massiv gehetzt von der Europäischen Union gegen die östlichen Staaten, Russland und Weißrussland zurzeit. Man liest jeden Tag jetzt von Nawalny, von dem Systemkritiker des Kreml, bahnt sich da ein neuer Krieg an. Wie töricht ist man denn, dass man hier versucht, gegen Russland Stimmung zu machen? Also auch heute haben wir hier manche Dinge, die wir nicht verstehen können. Natürlich ist in der Politik vieles nicht richtig, vieles nicht perfekt. Und wir wissen auch nicht, was hinter den Kulissen alles läuft und geplant wird. Wir wissen nur, der Mensch, der in der Sünde lebt, der noch nicht wiedergeboren ist, er hat Herrschaftsansprüche, Eroberungsbestrebungen, will andere Länder erobern. Das ist das Böse im Menschen, möglichst groß rauszukommen, die anderen möglichst platt zu machen und dann als der Sieger dazustehen. Der Egoismus, der Hochmut, der Stolz, das ist praktisch die Wurzel aller anderen Sünden. Das haben die Reformatoren erkannt, auch schon Augustinus im katholischen Bereich, dass dieser Hochmut, dieser Stolz, die Superbia lateinisch, die Wurzel aller anderen Sünden ist. Ihr werdet sein wie Gott. Die Lüge der Schlange Satans in 1. Mose 3, das hat den Menschen angespornt, sich selber Gott gleich zu machen. Wir sind zwar nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, aber wenn wir uns selber vergotten, dann sind wir und bleiben wir in der Verlorenheit. Der einzige Weg ist, sich vor Gott zu demütigen, Buße zu tun, umzukehren, zu erkennen, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Sei kein Egoist, wandle in der Liebe, und zwar in der Gottesliebe, die Liebe zum Herrn, der uns erlöst hat und die wir in Liebe und Dankbarkeit erwidern dürfen. Die Nächstenliebe, dass wir von uns wegsehen zum anderen. Nur ein Auge, das krank ist, sieht sich selber. Ein gesundes Auge sieht heraus und sieht den anderen Menschen und dient dem anderen Menschen als Mensch. Dann die Feindesliebe. Das ist eine Liebe, die wirklich sich selber so verleugnen kann, dass man auch dem Feind zu vergeben bereit ist. Und nur dadurch können auch Feinde zu Freunden werden, wenn wir ihnen die Liebe Christi weitergeben. Und damals waren die Assyrer die Feinde Israels. Das wusste auch Jona. Deshalb hatte er solche Bauchschmerzen, als das Gericht Gottes dann doch nicht eintraf. So können wir es ein bisschen verstehen, warum Jona so komisch reagiert hat. Erst wollte er gar nicht hin. Und als dann das Gericht Gottes doch nicht kam, wir werden es gleich lesen, dann ist er traurig bis zum Tod und will gar nicht mehr leben. Das klingt paradox, aber ein bisschen verstehen wir es, wenn wir die zeitgeschichtliche Situation sehen, dass die Assyrer damals viele Länder erobert hatten und auch vor der Eroberung des Nordreiches standen. Er hätte ihnen an sich den Untergang gewünscht und hat ja auch nur verkündet, wenn wir es genau lesen in Kapitel 3, noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Vielleicht hat er wirklich nur diesen Satz gesagt, wer weiß. Das hat er mit ganzem Herzen gesagt. Aber an sich hätte er richtig sagen müssen, wenn ihr nicht umkehrt, wird Ninive umgehen. Aber ihr habt immer noch die Chance, umzukehren, Buße zu tun. Und so ist es dann auch gekommen. Sie sind tatsächlich umgekehrt gegen jede Erwartung des frommen Juden Jona. Das hätte er gar nicht erwartet, dass die Heiden zum lebendigen Gott umkehren und ihre Sünden lassen und hassen. Welche Überraschung war das für ihn? An sich hätte er dann dankbar sein können. Aber leider hat er anders reagiert. Also die Liebe ist entscheidend gegen den Egoismus. Die Gottesliebe, die Nächstenliebe, die Feindesliebe und auch die Retterliebe zu den Verlorenen. Damals zu den verlorenen Assyrern, aber auch heute zu den verlorenen Menschen auf der ganzen Welt. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist Gottes Liebesratschluss und Gottes Wille. Nur leider nehmen es nicht alle an. Aber Gott will es. Liebe Seele, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du betest, soll es dann immer so gehen, wie du willst oder wie Gott will. Beim Gebet ist es auch sehr wichtig. Jona hat manchmal seltsam gebetet. Wir werden auch gleich noch ein komisches Gebet von ihm hören, das gar nicht nach Gottes Wille ist. Soll es immer so gehen, wie du willst, oder bist du bereit, auf Gottes Wort und Führung zu hören? Liest du die Bibel, dann kennst du auch Gottes Willen. Deshalb lass dich von ihm leiten, sonst ergeht es dir wie dem Propheten Jona. Und das lesen wir jetzt. Jona Kapitel 4. Also Ninive wurde verschont von Gott, er war gnädig und barmherzig. Und jetzt heißt es, und das ist wieder eine Überraschung, genau wie damals, als er gar nicht nach Ninive gehen wollte, gegen den Befehl Gottes. Und dann heißt es jetzt praktisch, dass Ninive nicht zerstört wurde. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade. Und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude. Die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, also Jona, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Punkt. Ende des Buches Jona. Und jeder ist dann aufgerufen zum Nachdenken, was hier geschehen ist. Sehr spannend. Es endet abrupt. Man weiß nicht mehr, was Jona darauf geantwortet hat. Ich denke, die Rede ist ihm verstummt, genau wie einem Hiob, als Gott im Wettersturm erschienen ist. Und Hiob, da lesen wir dann, der tat wirklich Buße vor dem Herrn, dass er so viel gewagt hatte zu sagen, auch den Tag seiner Geburt auch verwünscht hatte, wäre ich doch nie geboren. Auch ein Hiob kam in schwere Depression, aber da war es ja verständlich, der war in tiefstes Leiden gestürzt, hatte alles verloren außer seinem Leben. Da ist es verständlich. Und der kehrte um zum Herrn. Und Jona wissen wir nichts weiter. Wir hoffen und wünschen ihm, dass er das ernst genommen hat, was der Herr ihm gesagt hat, dass er umgekehrt ist zu Gott, auch zum ganzen Herzen, und nicht mehr Egoist war, der sich nur die Zerstörung der Assyrer wünschte, sondern der einer wurde, so wie der Herr Jesus sagte, der die Feinde geliebt hat, für sie gebetet hat. Denn das sind auch Menschen, die Gott liebt. Jeder Mensch ist ein Wesen, das von Gott geliebt ist und dem Gott seine rettende Hand ausstreckt. Und wir haben den Auftrag, wenn wir auf die Straßen gehen, jedem Menschen, ob Mann oder Frau, ob Deutscher oder Ausländer, jedem die rettende Botschaft zu verkündigen. Auch Muslime nehmen gerne Traktate an, habe ich festgestellt, christliche Schriften. Hier haben sie die Freiheit, sich damit zu beschäftigen, mit dem Injil, mit dem Neuen Testament der Christen und so weiter. Und warum haben wir da Angst? An sich sind die viel offener als viele Deutschen. Auch da keine Angst hier vor dem Fremdling. Natürlich haben wir Angst vor der Islamisierung, vor radikalen Muslimen, die gewaltbereit sind. Aber es gibt auch viele andere, die wirklich suchend sind, die offen sind, die einfach in ihrer islamischen Tradition aufgewachsen sind und nie die Chance hatten, in ihren Ländern die rettende Botschaft von Jesus Christus zu hören. Denen sind wir doch genauso die Botschaft schuldig wie damals Jona die Botschaft den Ninivitern, den Assyrern schuldig war. Wir haben viele Vergleiche und Parallelen zur heutigen Zeit, merkt ihr, wie aktuell das Buch Jona auch in dieser Hinsicht ist. Nun gehen wir hier Vers für Vers nochmal durch das letzte Kapitel des Jona. Wir stellen fest, der Prophet Jona hat Gottes Gnade erfahren, indem der Herr ihn auf wunderbare Weise gerettet hat. Zuerst mal durch den Fisch aus dem Meer und dann aus dem Fisch heraus an das Land hat speien lassen. Es waren mehrfache Wunder, die hier geschehen sind. Wie hätte er dankbar sein können, dass Gott, der Herr, gnädig und barmherzig ist? Da zitiert er ja diese Psalmen, wo es immer wieder heißt, gnädig und barmherzig ist der Herr. Das kommt so oft vor in den Psalmen. Jona hat Gottes Gnade erfahren, aber er gönnt sie erstaunlicherweise den anderen nicht. Vielleicht, weil er ein Nationalisraelit war, der keine Beziehung hatte zu anderen Völkern, kann man sich vorstellen. Er hatte Angst vor ihnen, dass sie sein Land erobern. Ist auch verständlich natürlich und es ist auch tatsächlich einige Jahrzehnte später passiert. Aber trotzdem gab es eine aufhaltende Wirkung durch diese Buße. Immerhin waren 38 Jahre noch Frieden, wo die Assyrer dann nicht gegen Israel marschiert sind, indem sie Buße getan haben und zum einzig lebendigen Gott umgekehrt sind. Muss man auch mal bedenken. Diese Buße hat so gehalten, dass jahrzehntelang kein Angriff auf Israel erfolgt ist. Auch eine politische Auswirkung, die man nicht unterschätzen darf. Gott hat da noch Gnadenzeit geschenkt, sowohl den Assyrern als auch den Israeliten durch diesen Auftrag, den Jona empfangen hat und dann auch zwar widerwillig, aber schließlich doch ausgeführt hat. Jona hat Gottes Gnade erfahren, aber er gönnt sie den anderen nicht. Unbegreiflich, egoistisch und falsch, dieses Handeln. In gewissem Sinn ist er eine gespaltene Person. Er ist zwar ein Prophet Gottes, aber ein in vielem ungehorsamer Prophet Gottes. Es gibt auch ein anderes Beispiel in Bileam in der Bibel. Der hatte auch von Gott einen Auftrag bekommen, aber er war gleichzeitig einer, der mit den Feinden paktiert hat und Israel verfluchen sollte. Aber er konnte es nicht. Gott hat es verhindert. Also auch da haben wir noch mehrere solche Beispiele, wobei der Bileam viel negativer zu sehen ist als der Jona, denn er hat dann schließlich noch einen Trick gefunden, die Israeliten trotzdem zu schaden, indem er Mischehen empfohlen hat und die Vermischung mit den Heidinnen. Und das ging dann auch gründlich schief und hat das Gericht Gottes herbeibeschworen über Israel, wo dann auch viele um das Leben kamen. Ja, aber Jona, er hat eine Chance zur Umkehr bekommen. Gott hat deutlich zu ihm geredet. Wir haben es gerade gehört. Vers 1. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Vorher hatte Gott gezürnt über die Gottlosigkeit, die Sünde, den Götzendienst, die Unmoral der Assyrer in Ninive und darüber hinaus. Jetzt zürnt Jona. Über wen ist er zornig? Über Gott? Wenn es nicht nach seinem Willen geht, nach seinem egoistischen Plan, dann zürnt der Mensch hier Jona gegen Gott. Ist es bei uns manchmal auch so? Wenn die Gebete nicht genauso erhört werden, wie wir sie uns wünschen, oh, dann können wir aber zornig werden. Jetzt habe ich nicht in der Lotterie das erste Los gewonnen. Aber das wäre ein total falsches Gebet. Wenn man so beten würde, Denn unrecht erworbener Reichtum, der fliegt davon und der wird auch zur Sünde. Wir sollen mit unseren Händen und unserem Verstand arbeiten und unser Brot ehrlich erwerben, nicht auf die Kosten von anderen, die ihr Geld in Lotterien oder anderes reingeben. Oder auch wenn wir vielleicht nicht geheilt werden, werden wir dann auch zornig oder nehmen wir es aus Gottes Hand, dass Gott uns vielleicht eine Krankheit zum Tode schickt. Irgendwann müssen wir ja sterben. Auch das sollten wir nicht zürnend nehmen, sondern dankbar für die Jahre, die der Herr uns schon geschenkt hat. Jeden Tag kann irgendeine Krankheit in uns heranreifen. Wir wissen nicht, was im Körper schon alles schlummert. Viren, Krebszellen, irgendeine schwere Erkrankung. Sind wir dann auch bereit, das anzunehmen? Wir haben letztes Jahr eine Schwester zu Grabe getragen aus unserer Gemeinde. Die hatte auch Krebs im Bauchraum, aber die hatte so geduldig ertragen, man hat keinen Murren bei ihr gehört. Ist für mich ein Vorbild. Ich bin nicht so der geduldige Mensch. Ich bin auch so ein bisschen eher wie so ein Jonah-Typ, der eher aufbegehrt und unruhig ist und ungeduldig. Ihr kennt mich ja. Aber immer wieder haben wir solche Vorbilder auch bei Christen, die Dinge wirklich in Ruhe und Geduld tragen. Mögen wir uns auch an denen orientieren, wenn es mal ernst wird. Ich habe auch schon Krisen erlebt im Leben. Dann haben mich Geschwister umbetet, getragen und gesagt, nimm es so aus Gottes Hand, es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Und die kamen auch wieder, Gott sei Dank. Ja, Jona wurde zornig und zwar gegen Gott und auch gegen die Assyrer, die eben nicht tatsächlich mit Feuer und Schwefel zugrunde gingen, wie die Städte Sodom und Gomorra. Und jetzt kommt ein seltsames Gebet in Vers 2 und Jona betete zum Herrn. Man kann eher sagen, er redete mit dem Herrn, denn ein echtes Gebet ist ein Gebet der Hingabe, dass man Gottes Willen geschehen möchte und nicht jetzt durchdrücken, was man selber unbedingt gerne gehabt hätte und was vielleicht sogar Sünde ist. Jedenfalls, ich sage mal so, er sprach zum Herrn. Immerhin sprach er noch mit Gott. Hier steht das Wort Gebet, das klingt aber hier schon fast ironisch, wenn er das selber so schreibt. Und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, also in Israel, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis, wohl nach Spanien, zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Also die Situation ist wohl so, er wusste, er soll ihnen das Gericht verkündigen, aber es könnte auch geschehen, dass es nicht eintrifft. Und dann steht er blamiert da, hat überall gesagt, Ninive wird untergehen, da passiert es nicht, was für eine Blamage. Es muss jetzt untergehen, genau wie die Städte Sodom und Gomorra. Das wäre nach seinem Wunsch gewesen. Er hatte mehr Angst, dass er selber blamiert ist, als dass diese Menschen wirklich umkehren und überleben. Also ein egoistisches Fehlverhalten. So sollten wir nicht sein. Wir sollten dankbar sein, wenn der bei uns vielleicht unbeliebte Nachbar, wir haben keinen, aber vielleicht habt ihr einen, sich bekehrt, können wir uns doch freuen, dann verändert er sich vielleicht auch positiv oder sicherlich auch positiv und wird auch dem Herrn Jesus immer ähnlicher. Wir sollten ihm nicht den Tod wünschen, sondern dass er ewiges Leben beim Herrn hat. Und genauso damals in Ninive. Jona wollte als echter Prophet dastehen und jetzt trifft es nicht ein, was er verkündet hat. Vielleicht hätte er es richtiger so sagen sollen, er hätte nicht sagen sollen, noch 40 Tage und dann wird Ninive untergehen, so wie es hier geschrieben steht in Kapitel 3. Er hätte sagen sollen, tut Buße, vielleicht wird dann Gott gnädig sein, wenn nicht, dann wird Ninive in 40 Tagen untergehen. Ganz offensichtlich hat er das wohl nicht gesagt, steht so nicht da. Und jetzt hat er ja diese Tür nicht offen gelassen, dass Gott etwas gereuen könnte, wenn die Menschen wirklich umkehren. Wie gesagt, Gott weiß das voraus, aber er möchte, dass wir ein weiches Herz bekommen und umkehren. Gott hat es anders entschieden, als Jona das dort gesagt hatte. Und Jona hätte das zumindest so predigen sollen, Gott wird vielleicht gnädig sein, wenn er umkehrt. Übrigens muss ich vielleicht noch ergänzend sagen, wenn Jona der Autor dieses Buches ist, dann gehe ich mal davon aus, dass er noch umgekehrt ist, sonst hätte er das Buch nicht aufgeschrieben. Also es muss wirklich ein Appell auch an uns sein, nicht so zu handeln, wie er zum Teil eben falsch gehandelt hat in diesen Begebenheiten. Und wie wunderbar, dass Jona Gott auch dieses Zeugnis hier ausspricht, wenn man mal so sagen darf, dass er gnädig und barmherzig ist, langmütig und von großer Güte. Gnädig heißt, er schenkt die Vergebung und barmherzig, er erbarmt sich gerade auch über die Schwachen, die Verlorenen. Geduldig heißt, dass er oft lange Geduld hat, bis Menschen umkehren. Trotzdem sollte man die Entscheidung für den Herrn nicht auf die lange Bank schieben. Und von großer Gnade wird nochmal betont. Und das Unheil kann ihn gereuen, dass er beschlossen hatte. Und wie freut er sich aber, wenn der Mensch wirklich die prophetische Botschaft vom Untergang ernst nimmt und in seinem Herzen sich ändert. Auch über jeden von uns freut er sich, wenn wir von Sünden lassen und dem Herrn die Ehre geben. Und jetzt sagt er, ja, dieses ganz Schlimme: Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Du sollst nicht töten. Dieses Gebot wusste er aus den 10 Geboten. Er hat sich selber nicht das Leben genommen, aber er möchte, dass Gott ihn töte, dass Gott da noch schuld ist, wenn Jona stirbt. Wie traurig. Es gibt eine gewisse Parallele bei einem anderen Propheten, der auch in einer solchen Situation war. Wisst ihr, wen ich meine? Ja? Elia. Ja, genau, Elia. In 1. Könige 18 wird ja beschrieben, wie Gott Elia gebraucht hat, um diese Baalspriester zu richten. Aber die Isabel ist immer noch auf dem Thron, die Frau des Königs Ahab. Und nun verspricht sie dem Elia den Tod. In 1. Könige 19 lesen wir, Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte, also diese falschen Propheten des Baal. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Also das heißt, Kopf ab, Herr. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das ist im Süden in Israel, in der Wüste Richtung Ägypten. Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Hier war es jetzt keine Rizinusstaude, sondern ein Ginsterstrauch. Und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter den Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und dann heißt weiter, und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang, bis er an den Berg Gottes, den Horeb, kam. Und dann wissen wir ja, dass der Herr dort ihm erschienen ist, im sanften Säuseln des Windes. Ja, auch ein Elia hatte depressive Phasen, nachdem er hier diesen großen Sieg errungen hatte. Und das ist ja bei uns auch oft so. Wir kommen vielleicht von einer gesegneten christlichen Konferenz zurück und dann kommt der Alltag, diese Konflikte, vielleicht im Beruf und dann wieder das tiefe Loch. Und das sollten wir uns nicht entmutigen lassen, sondern einfach wissen, der Herr ist bei uns. Er stellt uns auch, geistlich gesprochen, die Nahrung wieder hin. Die geistliche Nahrung ist ein Lebensbrot und wir dürfen in seiner Kraft weitergehen. Es war Unrecht von Jona, dass er sterben wollte, weil Gott so gnädig und barmherzig ist. Und auch ein Elia, man kann es verstehen, er hatte Angst, dass er jetzt getötet wird, nachdem er so viele Baalspriester von Gott gerichtet wurden, hat er doch auch Angst um sein Leben. Menschlich kann man das alles verstehen. Aber dass er auch sterben wollte, das war auch nicht richtig. Selbstmord ist auch Mord. Und wenn man dann Gott noch beauftragt, das zu tun, ist auch Sünde. Ja, und deshalb spricht der Herr auch hier zu Jona. Da hat er jetzt keinen Engel geschickt, sondern selber zu ihm gesprochen. Vers 4, da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Die Antwort lautet natürlich nein, denn Gott ist ja gnädig und barmherzig. Darüber könnte sich jeder Mensch freuen, der ein Herz für andere Menschen hat. Vers 5, hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Also der hofft immer noch, dass immer noch Feuer jetzt vom Himmel fällt und diese Stadt verschlingt. Interessant sind einige Einzelheiten in diesem Vers. Er ging zur Stadt hinaus. Er möchte da gar nicht mehr gesehen werden, weil das heißt dann vielleicht, ja, hast du jetzt was gesagt, was jetzt doch nicht eingetroffen ist, dass er verspottet würde, aber auch hinaus, falls doch noch die Zerstörung kommt, damit er nicht auch vernichtet wird. Und östlich lässt er sich nieder, das ist da, wo der Sonnenaufgang ist. Da hat er dann morgens so schön die Sonne im Rücken, die blendet ihn nicht, sondern er hat vollen Blick auf die Stadt und kann dann genau zuschauen, wie so ein Panorama, wie die jetzt zugrunde geht. Also östlich hat er sich gemütlich gemacht und hat dort sogar eine Hütte gebaut, saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Auch da mit der Hütte gibt es eine Parallele im Neuen Testament. Wisst ihr, was ich meine? War es nicht eine Hütte, sondern drei Hütten. Bei der Berg der Verklärung. Ihr kennt euch gut aus in der Bibel, das freut mich. Das ist allerdings hier ein ganz anderer Zusammenhang. Wir wissen ja, der Herr Jesus stieg auf den Berg der Verklärung. Wir wissen nicht genau, welcher Berg das ist. Manche sagen der Berg Tabor, andere sagen auf dem Hermon. Ist auch egal, es war ein hoher Berg. Und da hat der Jesus seine Herrlichkeit offenbart. Den drei besonders, sage ich mal, wichtigen Jüngern, Petrus, Johannes und Jakobus. Und das waren so, das ist praktisch nochmal die drei, die besonders zentral sind im Zwölferkreis. Und die haben einen Blick in die Offenbarung Christi bekommen. Und Johannes, wir wissen ja später auf Patmos, hat dann wieder den verherrlichten Herrn gesehen. Dadurch hat er eine Vorbereitung erhalten, damit er nicht zu Tode erschrickt auf Patmos, als Christus ihm wieder erscheint. Er hat ihn ja schon auch zu Lebzeiten in seiner wahren Lichtherrlichkeit sehen dürfen auf diesem Berg der Verklärung. Ein Einblick praktisch schon in den Himmel. Und da sind auch Mose und Elia erschienen. Auch die haben sie erkannt. Sehr bewegend in Matthäus 17 und in Parallelstellen ist das beschrieben. Und da steht dann dieser Vers, als sie das erleben dürfen, da begann, also Matthäus 17, Vers 4, da begann Petrus, also der Sprecher der Jünger, und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Die wollten es doch nicht mal für sich selber, aber für diese drei, ich sag mal, Lichtgestalten, Christus und die Propheten des Alten Bundes, die größten Propheten, Mose und Elia, damit die dort wohnen sollten und bei ihnen bleiben, damit sie Gemeinschaft haben. Am besten gar nicht mehr hinuntergehen in den Alltag und zur Kreuzigung und all diesen Dingen, sondern jetzt schon direkt den Zugang zum Himmel. Das ist dieser Zusammenhang mit den Hütten bei der Verklärung. Also Hütte heißt auch immer, man macht sich jetzt bequem, man will an sich etwas erleben, man will gar nicht mehr zurück in die Niederung des Alltags. Bei Jona ist es so, diese Hütte, das ist so wie so eine Aussichtshütte, wo er jetzt erlebt, dass die Prophezeiung, die er verkündet, doch noch eintrifft. Und er macht sich hier jetzt gemütlich als praktisch als Zuschauer dabei und möchte das einfach miterleben. Und da sitzt er jetzt im Schatten dieser Hütte, der Jona. Wir gehen zurück zu Jona, östlich, wo die Sonne aufgeht, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Er hoffte immer noch auf die Zerstörung. Aber ich sage mal so, Schadenfreude ist Sünde. Wir sollen nicht schadenfroh sein über das Unglück anderer. Denn schnell kann uns das Unglück selber treffen. Im Buch der Sprüche steht, ein unverdienter Fluch kommt auf den Fluchenden zurück. Deshalb, liebe Geschwister, verflucht niemals einen Menschen. Die einzige Ausnahme ist, was der Apostel Paulus schreibt in Galater 1, Vers 6, verflucht sei, wer ein falsches, ein anderes Evangelium verkündigt. Wenn jemand Menschen wegführt vom schmalen Weg Jesu Christi hin zur Verdammnis, der steht aber schon automatisch unter dem Fluch Gottes. Den müssen wir nicht noch zusätzlich verfluchen. Aber wir müssen solche Menschen warnen und auch die, die durch solche verführt werden. Die falschen Propheten und ihre Opfer. Also er sitzt jetzt hier in dieser Hütte, die hat Schatten gespendet, hat er selber gebaut, allerdings diese Hütte, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Und jetzt hat Gott dreimal hier gehandelt. Er hat drei Dinge gesandt. Erstens eine riesige Staude wachsen lassen über Nacht. Interessant, auch über Nacht praktisch, so schnell. Und dann noch über Nacht, vielleicht sogar ohne Licht, weiß man nicht genau. Dann einen Wurm entsandt und als drittes einen heißen Ostwind entsandt. Drei Dinge, drei Wunder, die Gott praktisch hier tut. Das erste Wunder ist, dass er eine Rizinusstaude praktisch innerhalb eines Tages wachsen lässt, so groß, dass sie Schatten spendet. Das lässt sich mit natürlichen Dingen nicht erklären. Da hat Gott auch ein Wunder getan. Genau wie dieser Fisch. Ich habe gesagt, wenn es ein Fisch ist, ist wahrscheinlich kein Pottwal gewesen, sondern eher ein einmalig erschaffener Fisch oder eine ausgestorbene Fischart, die wir heute gar nicht mehr kennen. Es gab auch im Bereich der Reptilien die Saurier, die auch riesig waren. So gab es auch in diesen Urzeiten vor Christi Geburt. Und zur Zeit des Hiob zum Beispiel Leviathan, Behemoth, das sind auch Saurier gewesen. Und so auch riesige Fische zur Zeit eines Jona. Und hier hat jetzt diese Rizinusstaude auch ein Schöpfungswunder Gottes, die er wachsen lässt. Rizinus, was gibt Rizinus von sich? Öl. Und wie wirkt sich das aus? Abführend. Ja. Ich will jetzt nicht zu viel hineinlegen, ich habe das auch in keinem Kommentar gefunden, aber ich habe mir Gedanken gemacht über diesen Rizinus, was das vielleicht auch bedeuten könnte. Das Öl, das wirkt ja abführend. Dieser Rizinus soll vielleicht symbolisch gesehen dazu führen, dass Jona ja, seine schlechten Gedanken verliert, dass er Trost empfängt unter dem Schatten dieses Rizinus, dass seine bösen Gedanken sozusagen symbolisch gesagt abgeführt werden, dass er zur Ruhe kommt und das alles lässt. Das ist eine interessante Symbolik im Zusammenhang mit Rizinus. Könnt ihr das auch so sehen? Ja. Und jedenfalls wichtig ist, dass diese Staude da ist und die wuchs über Jona empor, um seinem Hauptschatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien, diese Laune abzuführen, da steht es ja auch. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Jetzt geht es ihm wieder gut, er hat nicht nur diese Hütte, die er sich selber bauen musste aus eigener Kraft, Gott hat ihm das nicht befohlen, sondern er hat jetzt auch noch von Gott zugelassen einen wunderbaren Rizinus, der aber dazu führen sollte, seine schlechte Stimmung zu vertreiben, die üblen Gedanken abzuführen. Und jetzt möchte Gott ihn damit auch belehren, indem er diese Dinge sendet. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Das heißt, er hat eine Beziehung entwickelt zu dieser Pflanze. Die Pflanze ist ihm jetzt wichtig. Aber die Pflanze steht außer den Mineralien am tiefsten bezüglich der Schöpfung. Ja, ganz oben ist ja Gott als Schöpfer und dann kommen die Geschöpfe, die Engel, dann kommen die Menschen, dann die Tiere, dann die Pflanzen und dann die Mineralien. Das ist ja eine Abstufung in der Wertigkeit, kann man sagen. Also Tiere fressen Pflanzen. Auch wir essen Pflanzen, aber wir essen auch Tiere. Das seht ihr, diese Abstufung. Der Mensch isst Tiere und Pflanzen. Die Tiere essen andere Tiere und Pflanzen. Ja, und dann die Pflanzen, die holen sich aus dem Mineralreich ihre Nährstoffe. Merkt ihr, wie die Schöpfung wunderbar abgestuft ist? Und hier nun also diese Pflanze, die wir werden es noch sehen, für Jona wichtiger ist als die hunderttausende Menschen in der Stadt Ninive. Es wird immer krasser, wenn man heute sagt. Und diese Pflanze, über die freut er sich. Aber dann schickt Gott ihm eine Lektion zum Lernen. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Bei Pforzheim gibt es einen Ort, der heißt Würm. Ich frage immer, so ein bisschen lustig, wie heißen denn die Einwohner? Würmer, ja. Aber das gehört jetzt nicht zum Thema. Ja, ich weiß nicht, ob man die sonst nennen soll. Aber Spaß beiseite. Gott sandte einen Wurm. Und das ist eben auch, das ist jetzt kein großes Wunder, wenn man so will, aber es ist auch ein Wunder, dass der Wurm genau zur richtigen Zeit kam und so zerstörerisch auf diese Pflanze sich auswirkte, dass das Wurzelwerk zerstört wurde. Das war sicherlich nicht nur ein Wurm, sondern viele Würmer von einer Art, die diese Pflanze praktisch radikal die Wurzeln leer gefressen haben und geschädigt haben. Alles genau zur rechten Zeit, das sind diese Wunder Gottes. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Das hat mich erinnert an den Feigenbaum. Auch da wollen wir die Parallele lesen. In Matthäus 21, 18 bis 22. Der Herr Jesus verflucht ja hier den Feigenbaum. Und auch das ist eine Symbolik. Schlagen wir mal auf als Parallelstelle Matthäus 21, ab Vers 18. Als er, Jesus, aber früh am Morgen in die Stadt Jerusalem zurückkehrte, hatte er Hunger. Und als er einen einzelnen Feigenbaum am Weg sah, ging er zu ihm hin und fand nichts daran als nur Blätter. Ich erkläre gleich, der Feigenbaum steht für Israel und Israel hat keine Frucht gebracht, weil sie den Messias, überwiegend den Messias abgelehnt haben. Und auch die Propheten schon verfolgt im Alten Bund. Nicht immer, es gab immer einen gläubigen Rest, aber die Mehrheit, wie es auch heute in unserem Volk ist, lehnt Gott ab. Auch wenn sie noch so religiös ist, aber ein falscher Gottesdienst gibt nicht dem wahren Gott die Ehre und Götzendienst schon gar nicht. Also er fand daran nichts als nur Blätter. Da sprach er, Jesus, zu ihm, zum Feigenbaum, nun soll von dir keine Frucht mehr kommen in Ewigkeit. Und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, wunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum so plötzlich verdorrt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Alles, was ihr glauben, der bittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Es geht jetzt hier, denke ich, nicht darum, dass wir wirklich jetzt zu diesem Berg da drüben sagen, der soll sie ins Meer werfen, sondern hier sagt der Jesus sicherlich, dass der Glaube auch geistlich gesehen Berge versetzt, dass auch Hindernisse in unserem Leben, die uns belasten, dass die durch Gottes Güte hinweggetan werden können. Sonst wären das billige Schauwunder, das hat der Herr Jesus ihm abgelehnt, auch von der Zinne des Tempels zu springen und so weiter, sondern es geht um den Glauben, der Gott alles zutraut, was auch für das Heil und ewige Leben notwendig ist. Hier hat er den Feigenbaum verflucht, weil er keine Frucht brachte. Symbolisch steht es für das damalige Israel. Und hier steht auch dieser Rizinus plötzlich unter dem Fluch, er muss sterben, weil nun Jona sein Herz daran gehängt hat und die Pflanze über die Barmherzigkeit gestellt hat gegenüber den Menschen und Tieren. Deshalb werden auch die Tiere genannt, weil auch stehen auch über der Pflanze in Ninive. Sehr interessant. Also der Wurm stach den Rizinus, dass er verdorrte. Und jetzt geht es noch weiter. Jetzt sendet Gott ein drittes, zuerst den Rizinus, dann den Wurm oder diese Würmer und dann einen heißen Ostwind. Vers 8. Und es geschah, als die Sonne aufging. Also der Wurm, der kam bei der Morgenröte. Das ging also auch sehr schnell. Und als die Sonne dann richtig aufging, man kann so sagen eine Stunde später, nach der Morgenröte ungefähr, da entsandte Gott, man kann sagen zusätzlich, noch einen heißen Ostwind. Der heißt Scirocco in der Fachsprache. Scirocco, das ist ein heißer Wind über der arabischen Wüste. Und den sandte er, Gott, und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde. Trotz der Hütte, dieser Ostwind hatte die Hütte richtig reingefegt, sodass auch dieses Dach auch keinen Schutz mehr geboten hat. Die Hitze kam überall hin. Stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde. Und was tut er? Er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Das ist die vorletzte Rede des Jona im Buch Jona. Dann sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Also Gott fragt ihn jetzt, hast du jetzt schon gemerkt, was da eigentlich passiert? Der Rizinus tut dir mehr leid als die ganzen Menschen und Tiere in der Stadt Ninive. Und immer noch hat Jona noch nicht kapiert. Jetzt sagt er, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Also wir wissen ja, Menschen sind unterschiedlich. Manche lassen sich sehr schnell was sagen, andere, die machen ewig mit Sachen rum, unbelehrbar bis zum Letzten. Zu welcher Sorte gehören wir? Haben wir ein weiches Herz, das sich ermahnen lässt? Auch in der Gemeinde, wenn etwas gesagt wird, du, so kannst du nicht rumlaufen, oder das war jetzt falsch, was du gesagt hast. Oder reagieren wir rebellisch und sagen, nein, ich habe Recht und die Ältesten, die taugen alle nichts, müssen wir alle absetzen und so. Auch da die Rebellion gegen die Autorität Gottes in der Gemeinde durch die Ältesten. Auch das ist eine große Not heute. Die ganze antiautoritäre Welle. Und Jona war in gewissem Sinn auch so einer, so ein aufrührerischer, vielleicht 68er würde man heute sagen, ein Stück weit. Ja, die sagen, keine Autorität wird anerkannt. Und letztendlich kommt dann die Anarchie. Ich habe es ein bisschen zugespitzt. Ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Diese zornigen alten Männer, die 68er sind ja heute alle so in meinem Alter oder noch älter, 60, 70, 80 Jahre. Und ja, das war auch so ein Zorn, ein falscher Zorn des Jona. Anstatt sich in Gottes Willen zu fügen. Klar müssen wir nicht alles als richtig anerkennen. Wir können schon Veränderungen aber dann liebevoll und in Wahrheit bringen, aber nicht durch Zorn. Zorn ist der schlechteste Ratgeber, den es gibt, weil er zerstörerisch ist. Jedenfalls der Zorn des Menschen. Gottes Zorn, der ist wohl begründet infolge der Gottlosigkeit der Menschen, aber der Zorn des Menschen, wenn er nicht durch Gottes Geist geheiligt ist und durch Gottes Wort geprägt ist, es gibt auch einen heiligen Zorn, nämlich über die Sünde, den Götzendienst und die Gottlosigkeit heute, aber wenn dieser Zorn nicht geheiligt ist, dann wirkt der Zorn des Menschen zerstörerisch. Wenn jemand mit Jähzorn zu kämpfen hat, dann bittet den Herrn, dass er euch das wegnimmt. Legt lieber einen Kieselstein unter die Zunge, wie der Pfarrer Flattig das empfohlen hat, bevor ihr böse Worte über andere aussprecht. Geht lieber in den Keller und betet dort, bevor ihr ausrastet. Das kann ich euch nur als Rat mitgeben. Aber Jona ist zornig bis zum Tod, also sehr, 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 sehr zornig. Furchtbar. Und er richtet den Zorn auch gegen sich selber. Herr, bring mich um, ich bin es nicht wert, ich habe versagt, weil du so gnädig bist. Paradox, aber so hat er es geäußert. Und jetzt kommt die letzte Lehrrede Gottes an den Jona und auch an alle Menschen, die da so ähnlich ticken wie Jona, in den Versen 10 bis 11. Damit endet das Buch Jona abrupt. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Wir haben schon gehört, solche Menschen, die ihre rechte Hand nicht von der linken unterscheiden können, sind höchstwahrscheinlich Kinder, die noch kein Unterscheidungsvermögen haben. Und wenn das schon mal 120.000 sind, dann müssen mit allen Bevölkerungsbürgern zusammen das um die 600.000 Menschen sein. Also es geht schon stark Richtung Millionenstadt. Und die hätte Jona einfach hier gerne untergehen sehen. Welche Schuld hätte er da auf sich geladen, wenn er darüber Schadenfreude noch empfunden hätte? Und wie gut, dass es nicht eingetreten ist. Sei kein Egoist, sondern wandle in der Liebe. Das ist unser Thema. Und deshalb möchte ich abschließend auch zum Buch Jona jetzt nochmal eine Zusammenfassung bringen und dann auf das Neue Testament noch Bezug nehmen. Was lernen wir aus dem Buch Jona insgesamt? Natürlich vieles, aber ein paar wenige Punkte habe ich mir jetzt nochmal notiert. Und zwar, dass wir gern und gleich Gott gehorchen und nicht gegen Gottes Willen aufbegehren und in die Gegenrichtung weglaufen, wie Jona das getan hat. Wenn Gott sagt, tu das, dann sollten wir es tun. Er sagt es uns durch sein Wort, wenn wir die Bibel lesen und auch manchmal durch Älteste in den Gemeinden oder auch durch die Eltern oder Angehörige, manchmal auch durch die Kinder, die uns ja auch beobachten und sagen, du Papa, was du da sagst oder machst, ist nicht gut. Dann müssen wir uns das auch sagen lassen und prüfen, ist das von Gott her richtig, dass wir wirklich ein demütiges Herz haben und auf das Anreden Gottes durch sein Wort oder auch durch andere Menschen hören. Gern und gleich Gott gehorchen. Und dann auch genau auf Gottes Auftrag hören. Was möchte Gott uns sagen? Was war genau der Auftrag an Jona? Er hat wahrscheinlich nicht ganz richtig verkündigt, wenn er einfach sagt, noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Er hätte sagen müssen, wenn er nicht umkehrt, wird Ninive in 40 Tagen untergehen. Genau hinhören, was Gott sagt. Dann wäre auch nicht so peinlich gewesen für ihn, als es dann doch nicht unterging. Und dann als weiteres unser eigenes Ich zurückstellen, das heißt unserem Ich absterben. Das hat Jona auf dramatische Weise erlebt, als er im Bauch des Fisches war und praktisch schon im Totenreich oder dem Tode nahe. Manche Ausleger meinen ja, er sei tot gewesen, dann wieder erweckt worden, wir wissen es nicht. Ich denke eher, dass ein Mensch tatsächlich überleben kann im Bauch eines großen Fisches, wie wir ja auch Geschichten kennen oder Ereignisse aus der neueren Geschichte, wo der Matrose James Bartley und andere tatsächlich lebend aus dem Bauch eines Pottwals, in dem Fall eines Säugetiers, gerettet wurden. Also es ist nicht unmöglich. Aber absterben dem eigenen Ich, das hat Jona dramatisch erlebt in dieser Bauchhöhle eines Fisches in den Tiefen des Meeres. Und um wie viel mehr sollten wir den Herrn bitten, dass wir unser Ich zurückstellen können und den Herrn Jesus im Zentrum haben unseres Lebens und unserer Verkündigung. Und dann auch als nächstes sich über Gottes Retterliebe freuen und sie verkündigen, dem Herrn in Treue und Liebe dienen. Und jetzt noch als kleiner Anhang einige Hinweise aus dem Neuen Testament. In Matthäus 16, Verse 25 und 26 lesen wir Folgendes. Und das kann auch nochmal eine Vertiefung sein zu Jona Kapitel 4. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ich sage es jetzt frei. Und in Matthäus 16, 26 sagt der Herr Jesus nochmal, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert. Das heißt, wer sich krampfhaft um die Lebenserhaltung des eigenen Ich bemüht, der wird es verlieren. Wer aber sich ganz Jesus hingibt, der wird das wahre Leben finden. Nicht an das alte Ich klammern, sondern das wahre Leben bei Jesus Christus annehmen. Ganze Hingabe an den Herrn, keine Anpassung an den Zeit- und Weltgeist, eigene Wünsche zurückstellen, das fällt uns nicht immer leicht, aber es liegt ein Segen darauf, wenn wir bereit sind, um Jesu Willen auf manches zu verzichten. Zum Beispiel, statt in fremde Länder zu reisen, die kranken Angehörigen pflegen. Das ist ein Opfer, aber wenn es der Herr von uns erwartet in diesem Moment, dann sollten wir es auch tun. Oder auch Kranke besuchen, sie trösten, sich um die Kinder kümmern, nicht sich vor der Erziehungsaufgabe drücken und vieles andere. Dann sagt der Herr Jesus in Johannes 13, Verse 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Kennzeichen der Christen, die Liebe zum Herrn, zum Nächsten, zu den Feinden und auch zu den Verlorenen. Aber vor allem die Liebe untereinander, innerhalb der Gemeinde, die sollte vorhanden sein und nicht Grabenkämpfe, Rivalitäten, hinten herumreden, Verleumdung, Rufmord und was auch immer. Nein, sondern die herzliche Liebe, die ehrliche Liebe zueinander. Und die echte Liebe bringt auch den Gehorsam hervor, was wir bei Jona leider nicht so feststellten, nur teilweise dann, als er aus dem Bauch des Fisches kam. Gehorsam ist die Antwort auf die Liebe Gottes. Johannes 14, Vers 23 sagt der Herr, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und weiter, wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Liebe ist also nicht im luftleeren Raum, sondern äußert sich ganz praktisch in der Tat im Gehorsam. Wir haben am Anfang von Bruder Reinhold das Gleichnis gehört von dem Haus auf dem Felsen. Wer sein Haus auf Sand baut, der hört zwar das Wort des Herrn, aber er tut es nicht. Wer aber auf Felsen baut, der hört die frohe Botschaft vom Herrn und auch die Botschaft der Nachfolge Jesu und er lebt auch danach. Matthäus, Evangelium, Kapitel 7. Und schließlich noch eine letzte Stelle, damit beenden wir auch die Auslegung des Buches Jona, als aus Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 8 bis 10. Da heißt es, sei niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, die werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Dem anderen nur das Beste wünschen, sein Heil, seine Rettung, seinen Frieden. Das hätte auch Jona so tun sollen, dann wäre alles gut gewesen. Aber auch wir sollen so leben. Die Liebe, die möchte nicht, dass es dem anderen schlecht geht, sondern dass es ihm gut geht und dass er auch das Ziel erreicht, das Ziel der himmlischen Herrlichkeit. Amen. Jetzt möchte ich nochmal mit uns beten und euch bitten dazu, aufzustehen in Ehrfurcht vor dem Herrn. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du selber in Person die Liebe und die Wahrheit bist, der Weg zum Vater im Himmelreich. Wir beten dich an, Herr Jesus, und bitten dich, erfülle unsere Herzen Tag für Tag mit deiner Liebe zu dir, zu unserem Nächsten, aber auch zu den Feinden und zu den Verlorenen, dass wir nicht an ihnen vorübergehen, sondern ihnen deine Retterliebe weitersagen, so wie es der Jona auch der Stadt Ninive, wenn auch widerwillig, aber dann doch getan hat Und lass uns aber nicht solche wankelmütigen Menschen sein wie Jonas, sondern geradlinig auf dem schmalen Weg wandeln, damit wir dir wirklich Freude machen und nicht in Depression verfallen, sondern deine Freude erfahren und auch an andere weitergeben können, zu deines Namens Ehre. Amen.
Amen.